herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zurück nach unserer Sommerpause und freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine neue Episode und einen neuen Gast hier bei uns an der Hydrogen Bar. Zuerst mal aber wie immer, Servus Johannes. Schön, dass du auch wieder heil aus der Sommerpause zurückgekommen bist.
Ja, grüß dich Martin. Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, ein bisschen Erholung. Und wir haben uns natürlich viele Gedanken auch für unseren Podcast gemacht und haben neue Ideen, die wir jetzt in den nächsten Wochen auch umsetzen werden. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, ein herzliches Willkommen auch an unseren Gast. Heute hat uns oder besucht uns Alexander Kapser vom ZSW in Ulm. Herzlich willkommen, Alexander.
Ja, guten Morgen zusammen. Freut mich, dass wir uns hier über das Thema austauschen dürfen. Dankeschön für die Einladung.
Hallo Alexander, servus, guten Morgen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und es ist wie immer an dieser Stelle, das ist immer so die erste Frage natürlich, die wir stellen. Es mag ja immer noch ein paar Hörer geben, auch die jetzt nicht jeden in der Wasserstoffbranche so richtig gut kennen. Von daher könntest du dich vielleicht mit ein paar Sätzen einfach vorstellen. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich.
Das mache ich gerne, ja. Also mein Name ist Alexander Kapser. Ich arbeite am ZSW in Ulm. Das ist das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung. Ich bin mittlerweile seit 20 Jahren im Thema Brennstoffzellen drin, bin vom Hintergrund her Chemiker und leite hier am ZSW eine Abteilung, die sich eben mit dem Thema Brennstoffzelle beschäftigt. Und der Schwerpunkt in meiner Gruppe und bei mir und meinen Kollegen ist das Testen und Charakterisieren von Brennstoffzellenstapeln, das Thema Wasserstoffinfrastruktur und Wasserstoffqualität. Das ZSW allgemein beschäftigt sich mit dem Thema erneuerbare Energien an den beiden Standorten Stuttgart und Ulm und bedeutet für uns eben Photovoltaik, Wind, erneuerbare Kraftstoffe und eben hier in Ulm das Thema Batterien und Brennstoffzellen. Genau.
Das ist ja sehr interessant, gerade weil es halt auch um das Thema Batterien und Brennstoffzellen geht, oder Wasserstoff, wie es bei uns im Podcast ja irgendwie auch zwischen Martin und mir so ein bisschen hin und her geht. Aber wir wollen uns jetzt erstmal auf diese Brennstoffzellen fokussieren in unserem Gespräch. Und da gibt es ja eine ganze Reihe an verschiedenen Technologien, die auch alle unterschiedlich reif sind. Kannst du uns da eine Übersicht geben, was gibt's denn da und beschäftigt ihr euch oder mit welchen Technologien beschäftigt ihr euch am ZSW?
Ja, es gibt 5 bis, je nachdem wie man es eben genau rechnet, 6 Brennstoffzellentechnologien, die sich alle ein bisschen daher unterscheiden, dass eben der in der Zelle eingebaute Elektrolyt, also wenn man bei der Brennstoffzelle ein elektrochemisches System, deswegen braucht man Elektrolyten und die Eigenschaft des Elektrolyt ist eben eine wesentliche Kernkomponente, sage ich mal, der Brennstoffzelle und deswegen werden die 5 bis 6 Technologien da unterschieden. Es gibt die Hochtemperaturzellen und Mitteltemperatur und Niedertemperatur. Zellen. Es gibt alkalische und saure Zellen und wenn man dort einen Namen dahinter schreiben möchte, dann gibt es die SOFC, Solid Oxide Fuel Cell, die Schmelzcarbonat Brennstoffzelle, Molten Carbonate Fuel Cell, die alkalische Alkaline Fuel Cell und eben die PEM-Technologie, die Protonenaustauschmembran oder Polymer-Elektrolyt-Membran-Technologie. Und als Untergruppe gibt es noch die Direktmethanol-Brennstoffzelle. Die hat eine hohe Ähnlichkeit zur PEM-Technologie, ist aber insofern besonders, weil eben dort als flüssiger Energieträger Methanol direkt verstromt werden kann.
Jetzt hast du das gerade schon angesprochen. Das ist tatsächlich was mich schon seit Jahren wundert, warum man jetzt PEM eben auf diese 2 verschiedenen Arten übersetzen kann oder ausschreiben kann, wie du es gerade erwähnt hast. Weißt du das?
Ja, schlussendlich, gute Frage. Ich weiß nicht, ob meine Antwort als die richtige ist, aber es gibt eben 2 Abkürzungen, die für diese Technologie verwendet wurden. Das ist die PEFC, Polymer Electrolyte Fuel Cell, oder eben PEM, Proton Exchange Membrane. oder Polymerelektrolytmembran. Also je nachdem, ob ich es in Deutsch abkürze oder Englisch abkürze, kann ich mir die beiden Abkürzungen PEFC oder PEMFC ableiten.
Wobei gerade die meisten eigentlich PEMFC sagen. Ja, okay, alles klar. Jetzt fokussiert ihr euch am ZSB ja auch auf die PEM. Wie hat sich denn das ergeben? War das jetzt eine historische Entwicklung oder gab es zu irgendeinem Punkt jetzt bewusst die Entscheidung, wir machen die PEM, weil die ja auch natürlich vor allem im Fahrzeug vertreten ist?
Ja, also das war jetzt eigentlich nicht der primäre Grund. Ein paar Kollegen haben auch noch einen Hintergrund von der Phosphorsäurenbrennstoffzelle. Die haben auch ganz früh mal ein bisschen was im Bereich Schmelzkarbonat gemacht, aber das hat sich eigentlich so aufgrund der doch starken Nachfrage unserer Kunden auch in Richtung PEM, also Niedertemperatur, PEM fokussiert. Man muss noch erwähnen, dass es auch bei der PEM-Technologie eben zwei, sage ich mal, Untergruppen gibt, die Hochtemperatur-PEM und die Niedertemperatur-PEM Technologie und unser Fokus oder der Fokus, so wie das bereits auch sagtisch, für Fahrzeuganwendungen, wenn es in Richtung hohe Leistungsdichte geht, ist einfach nochmal die Niedertemperatur-PEM-Technologie.
Mhm. Kannst du uns da in kurzen Sätzen erklären, wie diese PEM oder wie die Brennstoffzellentechnologie an sich funktioniert? Wir haben ja das Wasserstoffgas, wir haben Sauerstoff, und die kommen da zusammen und dann kommt da wundersamerweise Strom raus im Prinzip.
Genau, also wenn man sich mit der Technologie beschäftigt, dann ist vielleicht gar kein so ein ganz großes Wunder mehr. Schlussendlich ist die Brennstoffzelle ein elektrochemisches System. Wir machen eben oder wir generieren eben Energie aus dem Wasserstoff. Das gelingt auch, indem ich den Wasserstoff einfach nur verbrenne. Auch dann kann ich die Energie, die im Wasserstoff gespeichert ist, nutzen, aber eben nur in Form von Wärme. Und das wird eben gemacht, zum Beispiel im Wasserstoffmotor, wo tatsächlich eben wasserstoffähnliche Benzin, Diesel schlicht und ergreifend verbrannt wird. Und auch dadurch kann ich eben Fahrzeuge betreiben. Mhm. In der Brennstoffzelle machen wir das ein bisschen anders. Und zwar versuchen wir dort diese Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff in die Teilprozesse der Oxidation-Reduktion aufzuteilen. Dadurch sieht man schon, das ist ein elektrochemisches System, weil ich hier von Oxidation und Reduktion spreche. Und das gelingt eben, indem wir die beiden Kontrahenten durch eine dünne Elektrolytmembran oder Polymermembran trennen. Und durch diese räumliche Trennung gelingt es eben dann, dass man einen bestimmten Energieinhalt des Wasserstoffs direkt in Form von elektrischer Energie, also in Form von Strom, nutzbar machen können. Mhm,
Wo liegen denn aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht so die typischen Schwierigkeiten von so Brennstoffzellen? Weil ihr seht ja wahrscheinlich sehr viel auf dem Prüfstand. Seht wahrscheinlich auch mal eine Brennstoffzelle, die jetzt nicht ganz optimal funktioniert. Wo sind denn so die typischen Pain Points? Wo liegen so die Schmerzen sozusagen auch, die vielleicht jetzt ein neuer Hersteller vielleicht erstmal durchlaufen muss, bevor er wirklich dann eine gut funktionierende Brennstoffzelle hat?
Also prinzipiell muss man sagen, wir testen am ZSW sehr viel. Wir haben also ungefähr 100.000 Betriebsstunden pro Jahr auf mittlerweile 35 Prüfständen. Und die erfreuliche Botschaft vielleicht an dieser Stelle ist, die Brennstoffzellen haben sich sehr, sehr stark entwickelt, haben inzwischen einen sehr hohen technischen Reifegrad. Wenn vor 15 Jahren man sich noch gefreut hat, dass da Strom rauskommt, so ist inzwischen so, dass man eben den Brennstoffzellenstapel von Kunden bekommt. Der wird auf dem Teststand drauf integriert und kann dann im Grunde genommen eigentlich sofort betrieben werden. Das ist schon für diejenigen, die sich längere Zeit mit der Technologie beschäftigt haben, ein erstaunlich positiver Fortschritt aus meiner Sicht. Mhm. Ja, die Frage wo liegen die Schwierigkeiten? Also die Brennstoffzellentechnologie ist eine relativ alte Technologie, also deutlich älter als der bekannte Diesel- oder benzinmotorische Verbrennungsprozess. Wasserstoff wurde erstmal genutzt in Fahrzeugen, lange, lange bevor es Bertha Benz eben von Stuttgart nach Karlsruhe fuhr. Und auch die Elektrochemie der Brennstoffzelle ist bereits 1839 entdeckt worden. Und dann ist aber lange Jahre wenig passiert. Dann wurden nach und nach die einzelnen Technologien so ein bisschen entwickelt für maßgeblich eben die Gemini und Apollo Raumfahrtsmission der NASA. Und dann kam die SOFC in den 60er Jahren. Und dann wurde auch die PEM-Technologie damals entdeckt und es gab auch dann bereits erste prototypische Fahrzeuge, also unter anderem einen Traktor und einen Elektrovan von in Amerika von General Electric. Mhm. Und da sieht man eben, dass die Brennstoffzellentechnologie zwar eine sehr alte Technologie ist, aber halt bei weitem noch nicht so, sagen wir mal, perfekt entwickelt wie der Verbrennungsmotor, der einfach über die letzten 120 Jahre in jeglicher Hinsicht perfekt optimiert wurde. Und das ist vermutlich auch, um die Frage kurz zu beantworten, die größte Schwierigkeit, dass einfach die Brennstoffzelle, obwohl sie von der Technologie her relativ alt ist, noch nicht die Zeit hatte, so im Detail perfektioniert worden zu sein, wie vielleicht der Verbrennungsmotor. Mhm.
Wie siehst du da diesen Reifegrad jetzt auch in der Hinsicht, dass die Brennstoffzelle dann im Alltagsbetrieb wirklich nutzbar ist? Also man kriegt ja mit, es gibt den Toyota Mirai, den Hyundai Nexo, wo die Brennstoffzelle ja an sich wirklich im Alltag läuft. Würdest du sagen, da sind wir eigentlich schon so weit, dass das auch bei Mehrfahrzeugen eingesetzt werden kann? Oder ist das wirklich ein spezielles Achievement, jetzt fällt mir das deutsche Wort dazu nicht ein.
Errungenschaft oder
was? Was diese beiden Autohersteller erreicht haben, dass die Brennstoffzellen da wirklich im Alltagsbetrieb zuverlässig laufen.
Ja, also das ist tatsächlich aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Also wir fahren hier am CDSW selber auch einen Hyundai Nexo seit gut anderthalb Jahren. Und jetzt haben natürlich die Dienstreisen pandemiebedingt natürlich deutlich abgenommen, aber es ist nach wie vor ein immer sehr, sehr gern genutztes Poolfahrzeug. Mhm. Also sprich, man setzt sich in das Fahrzeug rein, egal bei welcher Temperatur, Sommer, Winter, startet und fährt los. Und je weniger Gedanken man sich darüber macht, dass da im Prinzip eine total geniale Technologie drin steckt, desto weniger ist es ein Wunder. Ja, also das Auto fährt extrem zuverlässig und würde auf jeden Fall mal mindestens meine Alltagsanforderungen komplett abdecken. Ja, ja.
Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, ihr werdet wahrscheinlich im Prüflabor relativ früh auch im Entwicklungsprozess so mit einsteigen, könnte ich mir denken. Und man unterscheidet ja für mich jetzt wirklich so als Brennstoffzellen-Laien, ich kenne mich auf der Brennstoffzellenseite jetzt tatsächlich nicht so gut aus, man unterscheidet ja immer so landläufig zwischen Single-Cell-Testing und dann im nächsten Schritt geht es dann an die Stacks und im letzten Schritt geht es dann vielleicht an die Module oder an die Systeme. Mhm. Seid ihr da in allen drei Bereichen vertreten oder habt ihr einen Schwerpunkt auf zum Beispiel Stack-Testing?
Mhm. Also es ist tatsächlich eine große Bandbreite, also je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium man sich befindet. Wir sind überall mit dabei, um die Frage schnell zu beantworten, und unser Schwerpunkt liegt aber trotzdem im Bereich Stabiltest. Aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen, den du versucht hast, ein bisschen zu skizzieren auch. Es kommt natürlich darauf an, was man entwickeln möchte. Also wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel Katalysatoren entwickle oder neue Katalysatoren erproben möchte, dann mache ich das typischerweise nicht in einem Vollformat Stapel mit 400 Zellen. Ja, ich habe da nicht das Material dafür. Das ist dann oft so, dass eben die Katalysatormaterialien in kleinen Mengen vorliegen, dann werden die häufig auch noch händisch auf die Membranen aufgebracht. Und diese Tests starten typischerweise in sehr kleinformatigen Einzelzellen, also so typischerweise 25 Quadrat, 50 Quadrat Einzelzellen, die eben dann auf einem Teststand unter anderem auch mit ganz anderen Betriebsbedingungen nachher charakterisiert werden als nachher der Vollformatstapel. Bei diesen, sage ich mal, Grundlagen, Experimenten und auch Komponentenbenchmarks geht es wirklich darum, eben die jeweilige Komponente, also die Brennstoffzellenstapel bestehen ja aus mehreren Komponenten, also zum Beispiel Katalysatoren zu testen, zu entwickeln, Membranen zu testen, zu entwickeln, oder auch eben den Zusammenhang zwischen Membran und Katalysator besser zu verstehen oder auch zu benchmarken. Dann kommt obendrauf die Gasdiffusionslage, die man eben auch in solchen kleinformatigen Zellen ganz gut testen kann. Mhm. Aber irgendwann mal wird es eben dann auch natürlich wichtig, dass man eben die Vollformatzelle dahingehend charakterisiert, dass diese inneren Gasverteiler Strukturen eben dann hier erprobt werden. Also die Brennstoffzelle ist ein Flächenprozess und kein Volumenprozess, so wie der Verbrennungsmotor. Mhm. Also alles basiert auf der Fläche. Mhm. Und das Entscheidende ist eben, dass wir die Reaktionspartner, also Wasserstoff und Sauerstoff oder Wasserstoff und Luft, eben in diesen Kanalstrukturen flächig an die elektrochemisch aktiven Teilkomponenten heranführen können. Mhm. Und das muss ich natürlich irgendwann erproben. Und dann bringt es natürlich auch nichts, wenn ich eine Einzelzelle nachher irgendwo habe. Die produziert ja nur eine Spannung von ca. 0,6 bis 0,9 Volt. Damit kann ich keine Kufenacker ziehen. Das heißt, ich brauche einfach hohe Spannungen und ich muss den Stapel eben dann aufstapeln. Und irgendwann muss ich eben dann auch diesen Komplettstapel natürlich charakterisieren. Mhm. Das ist ganz klar, ja.
Mhm. Was aber heißt, ihr seid schon eher auf dieser Forschungs- und Entwicklungsseite zu Hause und weniger jetzt irgendwie, ja, wie soll man sagen, vielleicht auf der Seite von, das ist jetzt ungerecht, aber von so Massentests quasi, wo es irgendwie um Performance geht und dann kommt die nächste dran.
Ja, das ist gerade der spannende Prozess, in dem wir uns bewegen und wir machen das im CDSW schon seit 20 Jahren, also wir betreiben seit 20 Jahren ein Brennstoffzellen-Testfeld und haben da, glaube ich, schon einfach sehr, sehr viel Erfahrung in dem Testen. Wir beschäftigen uns tatsächlich mit den Grundlagen. Also wir haben eine Gruppe um den Ludwig Giersen rum, die sich mit den Grundlagen auch intensiv beschäftigen, wo es tatsächlich um diese kleinformatigen Zellen geht, wo es um die das Verständnis von Kandidatorstrukturen geht. Dann gehen wir über den Stapelbau hinaus. Also wir bauen am ZSW eigene Brennstoffzellenstapel in der Gruppe von Joachim Scholder, weil wir natürlich auch verstehen wollen, wie so ein Stapel aufgebaut werden muss, wie der optimiert werden kann, auch wie er am Schluss hergestellt werden kann. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Brennstoffzellen funktionieren, aber müssen eben in Zukunft auch wirklich in Stückzahlen hergestellt werden. Und dann geht es eben darüber hinaus, dass wir eben für viele Kunden schon die produktentwicklungsbegleitenden Stapeltests hier am CDSW durchführen.
Das heißt, letztendlich gibt es dann aber schon noch sehr viel Entwicklung oder auch Potenzial hinsichtlich neuer Materialien, neuer irgendwie wirklich auf Stack-Ebene da was zu optimieren. Weil ich habe bisher mitbekommen, so ungefähr, ja, diese Brennstoffzellen-Stack und so weiter, das ist eigentlich eine mehr oder weniger fertig entwickelte Technologie. Da arbeitet man nur noch dran, zum Beispiel den Platingehalt zu reduzieren, zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich verstehe dich jetzt so, dass man da aber auch wirklich versucht, mit neuen Materialien, neuen Designs auch die Effizienz zu erhöhen.
Also ganz klar, wenn man sich tatsächlich anschaut, wie lange die Brennstoffzelle intensiv erforscht wird, das sind ja vielleicht 30 Jahre, vielleicht sogar nur 20 Jahre intensiv irgend sowas. Ja. Wenn man sich dann anschaut, wie viele Leute sich weltweit mit der Optimierung, Verbesserung des Verbrennungsmotors über die letzten 120 Jahre beschäftigen, dann sieht man ja sofort, dass die Brennstoffzellentechnologie bei weitem noch nicht den technischen Reifegrad hat, wie ein Serienproduktverbrennungsmotor zum Beispiel. Mhm. Das heißt, die Brennstoffzelle funktioniert, das sehen wir ja in den Fahrzeugen, werden es jetzt demnächst auch in LKWs sehen, dass Brennstoffzellen prinzipiell funktionieren, aber es ist natürlich in keinster Weise am Ende der Entwicklung. Also man kann in allen Bereichen Brennstoffzellen verbessern. Das geht wirklich los bei den Komponenten, die im Stapel verbaut sind, bei den Polymer-Elektrolytmembranen. Kann noch viel verbessert werden in Richtung natürlich auch Kosten, Lebensdauer, grundsätzlich Stabilität, aber auch wieder von der angesprochenen Leistungsdichte, Wirkungsgrad am Schluss auch. Katalysatorschichten können weiterhin optimiert werden in Richtung höhere Leistungsdichte, in Richtung Robustheit, vor allem bei Kaltstarts zum Beispiel, oder auch eben natürlich Leistungsdichte. Darüber hinaus alle anderen Werkstoffe wie Bipolarplattenmaterialien, Dichtungskomponenten, generell Stapeldesign, da stehen wir eigentlich erst am Anfang. Also die Brennstoffzellen haben eine sehr hohe Leistungsdichte, sie funktionieren zuverlässig.
Was mich bezüglich der LKWs sehr interessiert, die du angesprochen hast, man überlegt ja, wenn es jetzt um die Tanks geht, also wirklich jetzt um die Wasserstofftanks, so zwei verschiedene Systeme einzusetzen. Auf der einen Seite jetzt mal ganz unbenommen von dieser Diskussion gasförmig versus flüssig, aber es gibt dann ja Verfechter, die sagen, wir nehmen eher viele verhältnismäßig kleinvolumige Speichertanks und dann gibt es sozusagen die Gegenpartei, die sagt, wir nehmen lieber wenige, vielleicht auch nur einen und dafür sehr große Tanks. Wird sowas in der Art auf der Brennstoffzellenseite auch verfolgt? Gibt es da sozusagen auch Ansätze, lieber viele kleinere Brennstoffzellen im LKW einzusetzen? Oder wird eher gesagt, ja, wir nehmen eine riesen Monster-Brennstoffzelle und die treibt das Ding dann an?
Also das ist natürlich eine super Frage. Beim LKW ist die Frage, wenn man etwas weiterdenkt irgendwo. Also im LKW braucht man Leistungen so von x 100 Kilowatt, 300-400 Kilowatt. Wenn man in Richtung Schiff denkt, dann spricht man da häufig schon über Megawatt. Und da stellt sich die Frage vielleicht noch etwas spannender. Habe ich nachher irgendwo einen Brennstoffzellenstapel, der ein Megawatt produziert? Mhm. Oder habe ich nachher 10 Brennstoffzellenstapel oder Brennstoffzellensysteme, die 100 Kilowatt produzieren? Ich könnte mir vorstellen, dass die Entwicklung in beide Richtungen gehen könnte, sehe aber schon einen Vorteil, vor allem in Richtung Skaleneffekte bei vielen kleineren Systemen. Also wenn man sich einfach vorstellt, dass zum Beispiel von PKW-Systemen Systemgrößen oder Stapelgrößen so ungefähr von dem 100 Kilowatt bis 150, 60 Kilowatt entwickelt werden und ich kann dann zum Beispiel ein oder zwei Systeme in LKW reinpacken und kann vielleicht 10 oder 20 Systeme in ein Schiff reinpacken, dann habe ich natürlich einen unglaublichen Skaleneffekt. Ich kann mit einer ganz ähnlichen Technologie ganz verschiedene Systemgrößen bedienen. Von daher würde ich meinen, dass eben eine große Anzahl oder größere Anzahl von kleineren Systemen unter Umständen einen großen Kostenvorteil haben.
Okay, ja, verstanden.
Da siehst du dann aber auch überall diese, die PEM quasi gesetzt oder die als die richtige Technologie. Oder gibt es dann gerade bei diesen großen Schiffen zum Beispiel andere Brennstoffzellentechnologien, die dann eventuell verfolgt werden sollten?
Also beim Schiff, ja, spannende Frage auf jeden Fall. Beim Schiff spielt ja Speicher und Gewicht nicht die große Rolle wie beim PKW oder vielleicht aber beim LKW. Also sprich auch die Leistungsdichte ist nicht so ganz entscheidend. Ja, da muss man einfach sich anschauen, welche Technologien gibt es? Ich habe es vorher ganz kurz erwähnt. 5 bis 6 Technologien. Welchen technischen Reifegrad haben sie? Welche Vor- und Nachteile haben sie? Und da ist eben die SOFC, die Hochtemperatur, Brennstoffzelle ist sicher auch noch ganz attraktiv dahingehend, dass die typischerweise mit einer hohen Potentiallage betrieben werden. Also die können einen sehr hohen elektrischen Gesamtwirkungsgrad darstellen. Haben wir aber halt einen Nachteil dahingehend, dass die Leistungsdichte aktuell einfach bei weitem nicht so hoch ist wie bei der PEM-Technologie. Und der zweite Nachteil ist eben, dass sie bei höheren Temperaturen betrieben werden. Daraus kann man jetzt auch einen Vorteil machen, indem man sagt, okay, höhere Temperatur bedeutet geringere Empfindlichkeit gegenüber Verunreinigungen in dem Wasserstoffgas zum Beispiel. Das muss man sich einfach anschauen. Also es gibt da aktuell Entwicklungen, dass man sich eben auch SOFC-Systeme nochmal genau anschaut, die eben auch in Richtung höhere Leistungen versucht zu bringen. Aktuell sind SOFC-Systeme eher so im Bereich stationäre Systeme. Also überall da, wo ich guten Wirkungsgrad brauche, wo die Systeme einfach lange Zeit laufen können, sind SOFC-Systeme einfach hochspannend und das könnte später natürlich auch eine Schiffsanwendung sein. Auch ein Schiff muss nicht innerhalb von 5 Minuten kaltstartfähig sein.
Ja, genau.
Ein Schiff läuft ja auch dann eben mehrere unter Umständen Tage mit einer relativ konstanten Last durch. Von daher, Gewicht, Volumen spielen keine große Rolle. Deswegen wäre da vielleicht SOFC durchaus auch eine ernstzunehmende Alternative im Vergleich zur PEM-Technologie.
Okay. Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben noch reichlich Gesprächsstoff auch für nächste Woche, würde ich sagen. Würden da dann mal, vielleicht so als kleine Vorab-Info für die Hörer, würden mal versuchen, den Blick etwas noch zu weiten und mal auf die, ja, vielleicht globale Lage zu schauen und auf die Wirtschaftlichkeit von Brennstoffzellen. Und dann, super spannend, da freue ich mich schon sehr drauf, wirst du uns, Alexander, ein paar Einblicke geben in euer Projekt, was ihr am Standort jetzt gerade mit dem Land Baden-Württemberg gerade durchzieht. Ein super spannendes Projekt aus meiner Sicht. Da freue ich mich schon sehr drauf, dass wir da nächste Woche auch dann ein bisschen drüber sprechen können.
Cool, ich freue mich auch drauf. Ja, schönen Dank.
Gut, ansonsten, wie immer an die Hörer der Hinweis, schaut doch sehr gerne auf der Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de, und nutzt auch gerne das Kontaktformular, was auf der Webseite zu finden ist, um mit uns in Kontakt zu treten. Alternativ zum Kontaktformular ist ja auch Bescheid, es gibt noch die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Und ansonsten, Johannes, sehen und hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und freuen uns natürlich, dass wir uns nächste Woche alle gemeinsam wieder hören.
Macht's gut, bis dahin.
Bis dahin.
Danke, tschüss. Ciao.